Eigentlich wollen wir das ja nicht gerne. Wir wollen ja nicht gerne, dass die Kinder traurig sind. Aber wenn was Trauriges passiert, ist Trauern die einzige sinnvolle Reaktion. Und wenn mein Kind sich jetzt noch traut, mir zu zeigen, dass es trauert, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Das heißt, mein Kind hat Vertrauen zu mir. Mein Kind traut sich auch, diese Gefühle mir anzuvertrauen, von denen es vielleicht befürchtet, oh, der Papa ist so, der ist so traurig, dass die Mama jetzt einen anderen hat. Und kann ich dem das jetzt auch noch sagen, dass ich die Mama vermisse? Wenn das Kind sich das noch traut, ist eigentlich alles wunderbar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema: Trennungstrauer bei Kindern. Und für dieses Thema habe ich mir die Psychologin und Sachbuchautorin Marianne Nolde eingeladen. Vielleicht erinnert ihr euch, sie war letztes Jahr schon mal zu Gast bei uns im Podcast zu dem Thema mit Kindern über den Tod sprechen. Und in der Vorbereitung dieser Folge wurde ganz schnell klar, Trauer durchleben Kinder auch, wenn die Eltern sich trennen. Das ist ein ganz eigenes Thema, über das es sich zu sprechen lohnt, wie wir finden. Deshalb herzlich willkommen zurück, Frau Nolde.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen. Denn tatsächlich merkt man ja immer wieder, ich glaube, selbst wenn Eltern sich nicht trennen, aber in so einem Entscheidungsprozess sind, dann ist das einfach ein relevantes Thema. Ich glaube, dass ganz viel reinspielt, dieser Gedanke, was macht das mit den Kindern, wenn wir uns trennen? Und da besser Bescheid zu wissen und einfach einen Plan im Kopf zu haben und zu wissen, worauf müsste ich achten im Fall der Fälle, kann ganz schön beruhigend sein, kann ich mir vorstellen.
Ja, vor allem, weil die Trauer der Kinder bei Trennung jetzt erstmal gar nicht so was Schlimmes ist, wie Eltern denken, weil Trauern ist nicht nur ein Problem, Trauern ist eigentlich oft die Lösung.
Das ist ein total schöner Gedanke, auf jeden Fall. Können Sie das einmal kurz erklären, warum Trennung Trauer hervorruft? Weil Trauer kennen wir ja schon so im Zusammenhang von Tod und man denkt, naja, der ist ja nicht weg, der Papa, oder die ist ja nicht weg, die Mama, sondern es ändert sich einfach nur ein Lebensstil und ein Zusammenleben. Können Sie das einmal ganz kurz erklären, den Zusammenhang?
Ja, also trauern tun wir ja nicht nur bei Todesfällen, trauern tun wir ja bei jeder Art von erlebtem Verlust. Das können ja ganz viele Themen sein. Und bei der Trennung ist es schon so, dass das Kind in der Regel also einen Elternteil in seinem Alltag ein Stück weit verliert oder im Falle vom Wechselmodell, den die Eltern immer nur quasi so im Wechsel hat und nicht mehr als Paar. Also gefühlt ist da erstmal ein Verlust.
Mhm. Nicht von der Person, sondern von der Situation, in der man gelebt hat.
Genau, also auch wenn beide Eltern noch erhalten bleiben, ist ja das, was das Kind vorher so als seine heile Welt empfunden hat, wenn es denn so war, war ja, dass die Eltern ein Paar sind, dass da zwei Leute sind, die sich gemeinsam um dieses Kind kümmern. Und plötzlich ist das so aufgesplittet.
Ja, wie Sie darauf kamen, dass das eigentlich Trauerarbeit auch ist, was Kinder durchmachen müssen während so einer Trennung der Eltern, kommen wir gleich nochmal zurück. Das finde ich nämlich eine echt spannende Geschichte, auch wie das so zustande kam. Aber was ich auch wirklich interessant finde, Sie haben ganz lange bei Familiengerichten Gutachten geschrieben. Also haben sich ganz viel mit den Scheidungen, Trennungen anderer Eltern auseinandergesetzt. Und dann haben Sie aber auch selbst jetzt eine Scheidung hinter sich, bei der Kinder im Spiel waren. Hat Ihnen die Erfahrung aus all den Fällen, die Sie betreut haben, also aus der Theorie, geholfen, dann in der Praxis mit der eigenen Situation gut umzugehen?
Auf jeden Fall ja, weil ich erstmal eine Menge wusste. Ich wusste auch eine Menge drüber, was das alles mit den Kindern macht. Und trotzdem bin ich jetzt als Privatperson, als Mensch, natürlich erstmal auch total gekränkt gewesen. Also ich habe alle diese Gefühle durchlebt, die andere Trennungseltern auch durchleben. Und das musste ich natürlich dann wieder trotzdem eigentlich so durchlaufen, als wenn ich diese ganze Erfahrung nicht hätte.
Ja.
Also es hat mir zum einen geholfen, es hat mich auch sehr, sehr motiviert, zu schauen, ob wir eine friedliche Lösung hinbekommen. Denn als Gutachterin habe ich natürlich die strittigen Fälle nur erlebt und davon meistens die besonders strittigen Fälle. Denn es gibt ja viele Eltern, die keine Lösung finden und wo das Familiengericht, vielleicht auch das Jugendamt, aber vermitteln kann, ohne dass es überhaupt einen Gutachter braucht.
Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, man wurde verlassen vielleicht, man wurde vielleicht betrogen, es gibt irgendeine Kränkung, Trennungen passieren ja nicht einfach so, sondern da ist ja meist irgendeine Kränkung mit da. Dann muss man mit diesem Menschen, der einen so fühlen lässt, eine gute Lösung finden. Wie soll das gehen? Also ich finde das eine ganz schwierige Vorstellung.
Das ist auch nicht so einfach, aber das Erste, womit ich angefangen bin, war, ich habe zwar eine Kränkung erlebt, trotzdem... Trotz dieser Kränkung habe ich aber gleichzeitig auch sehen können, dass unsere Beziehung insgesamt ziemlich vor die Wand gefahren war. Das heißt, auch wenn jetzt, es gab da zum Beispiel eine andere Frau im Spiel, trotzdem war die jetzt nicht der Grund dafür, dass unsere Ehe nicht mehr weiterging, sondern das hatte tiefere Ursachen. Also ich habe mich jetzt quasi nicht darauf versteift, wenn das jetzt nicht passiert wäre, wäre ja alles wunderbar geblieben. So war das ja einfach nicht. Und der zweite Punkt ist der, das ist vielleicht auch schon gleich ein guter Rat, sich am Anfang nicht total überfordern. Also wir haben am Ende ein ganz friedliches bis hin zu vergnügliches Miteinander hinbekommen. Aber das hätte ich an Tag 1, 2 oder 3 auch nicht für möglich gehalten. Also man kann natürlich nicht von sich verlangen, dass man dann von vornherein also immer total nett mit dem anderen ist, jedes Fest wunderschön miteinander feiert. Also ich rate auch davon ab, sich zu überfordern. Man kann da erstmal ganz klein anfangen, vielleicht noch guten Tag und auf Wiedersehen sagen bei den Übergaben und dann schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Gibt es denn was, was dann so gerade an Tag 1, aber vielleicht so eine Faustregel ist, irgendwas, was man so mitnehmen kann, wenn die Gefühle noch so verletzt sind, dass man nicht so ganz grobe Fehler macht, die den Kindern wirklich schaden? Weil ich kann mir vorstellen, man tastet sich da peu à peu ran, aber gerade in diesem ersten Moment muss man ja außerdem noch den Schock der Kinder mit auffangen.
Ja, und da war mir tatsächlich das Wissen aus diesen ganzen Trennungsgeschichten wirklich hilfreich. Und das war auch der Grund, warum ich das unbedingt hinterher am Ende meiner Gutachtertätigkeit aufschreiben wollte für andere Eltern. Also dadurch, dass ich so oft gesehen habe, wie die Kinder in Loyalitätskonflikten steckten, wie die in der Bredouille waren, war mir das immer bewusst, ich muss das jetzt irgendwie schaffen, dass ich aus meinem Ex-Mann für die Kinder nicht irgendwie so eine ganz schwierige Person mache. Und ich habe mich da zum Beispiel an so Sachen festgehalten wie, ohne ihn gäbe es diese tollen Kinder nicht. Also meine Kinder waren schön, mir immer sehr, sehr wichtig.
Ja.
Und ich hätte natürlich auch mit anderen Männern bestimmt ganz tolle Kinder kriegen können. Aber diese zwei Kinder, die gingen nur so. Ja, also das war nun mal der Vater der Kinder. Der ältere Sohn hatte auch immer so einen besonderen Bezug zu dem, obwohl ich immer die Hauptbetreuungsperson war. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn ich das nicht schaffe, diesem Mann noch ein paar gute Seiten abzugewinnen, dann werde ich das nicht können, meine Kinder da gut zu begleiten. Und das wollte ich aber unbedingt.
Ich finde das gerade total schön, ja. weil das so eine Gegendarstellung ist von diesem Gedanken, ja, ich will meinen Kindern ja nicht vorspielen, dass ich das jetzt ganz toll finde mit diesem Mann und dass ich den ganz toll finde, weil er hat mir jetzt sein wahres Gesicht gezeigt oder wie auch immer,
ja.
Sondern einfach in sich selbst zu arbeiten und zu sagen, ja, es gibt auch Dinge, für die bin ich dankbar, diesem Mann, und der ist ja jetzt kein Monster von heute auf morgen, sondern da gibt es Dinge, die sind durchaus noch liebenswert und schätzenswert. Das finde ich gerade einen ganz schönen Gedanken, sich darauf zu konzentrieren.
Ja, und das, was Sie ansprechen, ist aber gleichzeitig auch ein Aspekt, der wichtig ist. Das wird auch oft so gesagt, ja, aber wie ist es dann mit der Authentizität? Also wenn ich nicht authentisch bin, dann merkt mein Kind das. Ne? Was erzählt die da für komisches Zeug? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und man kann in all diesen heiklen Situationen, ich finde, das ist alles eine Gratwanderung, und an einem Grat kann man immer links oder rechts runterfallen. Ja? Also entweder indem ich plötzlich da künstlich säusele und so tue, als ob das alles wunderbar einfach ist, und das ist es nicht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich meinen Frust komplett auf die Kinder übertrage, ist die andere Seite. Ne? Also ich kann durchaus sagen, wir haben da im Moment Schwierigkeiten, deshalb möchte ich jetzt auch gar nicht, dass wir hier Weihnachten zusammen feiern. Wir müssen uns alle erstmal wieder ein bisschen neu einfinden. Das kann ich ja alles sagen. Ne? Das muss ich ja nicht verschweigen.
Das heißt, trotz aller Trauer würden Sie jetzt nicht dazu raten, den Kindern zuliebe hier heile Welt zu machen mit dem Mann, den man vielleicht gerade gar nicht sehen möchte, mit der Frau, die man vielleicht gerade gar nicht sehen möchte.
Es muss alles im Rahmen der eigenen Möglichkeiten bleiben, finde ich.
Ja.
Ne? Und die muss man eben sich auch genau angucken. Es wird ja so schnell immer gesagt, ja, die Kinder, das Kindeswohl vorab, das ist ja auch gut und schön. Aber, wie wir bestimmt alle wissen, wenn es den Eltern richtig dreckig geht, dann ist es auch mit dem Kindeswohl nicht weit her. Ja? Mhm. Denn wir können natürlich unsere Kinder nur gut begleiten, wenn es uns so hinlänglich gut geht.
Das stimmt.
Ne? Und darum ist es, wie gesagt, es ist eine Gratwanderung, aber ich habe mir mit diesen Hilfsgedanken sozusagen das etwas leichter gemacht.
Ja, glaube ich. Wo wir gerade so bei diesem Thema den Kindern was vorspielen sind, was halten Sie davon, wenn Leute zusammenbleiben um der Kinder willen, also einfach für die Kinder?
Das wird in der Regel nicht gut funktionieren. Ich möchte aber vielleicht vorab noch sagen, zu allem, was ich ihr sage, ist mir wichtig, jeder Mensch und jede Familie ist anders. Also das, was ich jetzt so sage, was im Allgemeinen so und so ist, kann jetzt in Ihrem ganz persönlichen Einzelfall aber anders sein.
Ja. Ja.
Also das ist mir generell wichtig. Aber das ist
ein sehr guter Hinweis nochmal. Ja, ja, richtig.
Genau. Darum bin ich nicht so sehr für diese Variante, die 3 Top-Tipps für oder so. Aber ich mache sie auch. Ne? Also ich fasse auch mal was zusammen. Aber immer mit der Nebenbemerkung, es kann in Ihrem Einzelfall anders sein. Es muss für Sie persönlich stimmen. Ja, aber jetzt nochmal zum Regelfall. Das Problem ist, wenn die Eltern nur der Kinder wegen zusammenbleiben und die Stimmung schlecht ist, dann werden die Kinder das merken. Dann gibt es da immer, äußerlich geht alles ähnlich weiter, aber da gibt es da immer diesen merkwürdigen Subtext, den die Kinder nicht greifen können. Ja? Ich kann es mir in Einzelfällen vorstellen, wenn zum Beispiel, wie soll ich sagen, ich kenne es von Leuten, die es gelebt haben eine gewisse Zeit, wo die intime Beziehung zum Beispiel schon irgendwie ganz abgebrochen war, die sich aber durchaus noch als Eltern ganz gut verstanden hatten, wo es keine neuen Partner gab, auch keine Notwendigkeit, was zu ändern.
Hm.
Also solche Situationen kann es geben. Aber so dieses Zähne zusammenbeißen und durch, das wird den Kindern nicht viel helfen, weil das ist ja dann auch das Beziehungsmodell, was ich denen vorlebe. Das muss ich mir ja auch immer noch überlegen.
Das stimmt. Wie ist Ihre Erfahrung da als Psychologin? Wie belastend ist so eine Trennung der Eltern für Kinder? Und vor allem, kann das auch heilen? Man stellt sich das ja immer so vor, oh Gott, dann ist das Kind ein Scheidungskind und dann wird es für immer und so weiter. Können Sie da so ein bisschen Entwarnung geben oder ist es tatsächlich eine extreme Belastung fürs Leben?
Also erstmal ist das sehr unterschiedlich. Wir laufen durch unser Leben und erleben diverse Belastungen. Und die Trennung der Eltern ist eventuell dann ein Teil davon. Aber es ist ein Teil von Belastung, die man hatte. Mhm. Und wie sehr die Trennung belastet, hängt sehr stark vom Wie ab. Also zunächst mal im ersten Moment ist es natürlich ein Einschnitt, den die Kinder eher schlimm finden, es sei denn, es war eine schlimme Gewaltbeziehung und es ist eine Erlösung. Ja, das gibt es auch. Aber im Regelfall ist es erstmal für die Kinder ein Schock und ein unangenehmer Einschnitt. Aber es ist, wenn es gut gelöst wird von den Eltern, wenn die Kinder relativ schnell merken, ich behalte beide Eltern, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Oder aber wenn sie merken, wenn sie wirklich in einer ganz schlimmen Gewaltbeziehung aufgewachsen sind, wenn sie merken, oh Gott, es ist ja so im Grunde besser, nach der Trennung, dann muss das alles keine Katastrophe sein. Also Remo Largo, dieser bekannte Schweizer Kinderarzt, hat ja die Frechheit besessen, ein Buch mit dem Titel »Glückliche Scheidungskinder« zu schreiben.
Keine Frechheit.
Ja, also das finde ich, also es ist ein provokanter Titel, aber das gibt es. Und ich würde auch behaupten, unsere Kinder sind ja längst erwachsen und ich glaube, die würden sich auch als glückliche Scheidungskinder bezeichnen. Mein älterer Sohn hat auf seiner Hochzeit in einer Dankeschönrede seine getrennten Eltern nochmal extra dafür gelobt und sich bedankt.
Ah, wow. Naja, es ist ja auch echt eigentlich ein Lob wert, ne? Zu zeigen, stabiles Unglück ist kein Lebenskonzept, ist ja erstmal auch eine Leistung. Also es ist ja eine Leistung, sich zu trennen. Es ist eine Leistung zu sagen, diese Anstrengung, die machen wir jetzt für unser beider und wahrscheinlich für aller, für alle Familienmitglieder, für das Lebensglück von uns. Ich finde das eigentlich schon auch lobenswert. Finde ich voll schön, dass ihr Sohn das so gerade an seiner Hochzeit, sagen Sie.
Ja, das war wunderbar. Es ist das Happy End in meinem Buch. Das habe ich natürlich nicht vorenthalten können, weil mir auch alle Beteiligten erlaubt haben, darüber zu schreiben. Bei uns ist sowieso eine etwas außergewöhnliche Situation entstanden, weil die langjährige Partnerin des Vaters, die er nach mir hatte, die haben sich irgendwann getrennt und dabei ist in der Endausbaustufe sozusagen herausgekommen, dass diese Kinder drei Paare haben, also Mutter und Stiefvater, Vater und seine Frau und die langjährige Partnerin dazwischen mit ihrem jetzigen Ehemann. Und tatsächlich, tatsächlich halten die auch zu allen den Kontakt und schätzen das sehr. Und der jüngere Sohn hat sogar mal gesagt, also eigentlich wäre er da ziemlich im Vorteil, weil er so verschiedene Lebensmodelle sehen konnte und sich von jedem das Beste raussuchen. Das finde ich, ist auch eine Variante. Aber die geht nur dann, wenn wir als getrennte Eltern für die Kinder den Weg auch offen halten, dass der andere eben auch was zu geben hat.
Aber können Sie das verstehen, dass man diesen Impuls hat, das Kind so ein bisschen auf die eigene Seite zu ziehen, wenn es dann um Trennung geht?
Den Impuls kann ich absolut verstehen. Und ich habe auch selbst so Situationen erlebt, wo ich diese Angst empfunden habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich entwickelt sich das da auf der anderen Seite nicht so, dass die Kinder irgendwann ganz da leben wollen oder dass ich die verliere. Ne? Also diese Sorge, gerade wenn man jetzt Trennung erlebt hat, hat man ja gerade schon so einen Einschnitt gehabt. Und ich glaube, dass auch nicht wenige Probleme dadurch entstehen aus der Angst, oh, was ist, wenn die es beim anderen besser finden.
Ja, und Sie haben mir das total schön mal erzählt, wie es dann dazu kam, dass die Kinder in der Trennungsphase, dass Sie bemerkt haben, eigentlich ist es Trauerarbeit. Können Sie das einmal kurz erzählen, wie es dazu kam?
Ja, ich habe in meiner Arbeit als Gutachterin, habe ich mit der Familientrauerbegleiterin Mechthild Schröter-Hupieper in Gelsenkirchen zu tun bekommen. Damals hatte ich mich mit dem Thema Trauerbegleitung, Trauerarbeit überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Und ich habe gesehen, was die da machen, vor allem in Zusammenhang, da geht es dann eben um Kinder, die einen Elternteil verloren haben, manchmal sogar zwei. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, also was die da machen, das brauchen meine Trennungskinder auch. Denn diese Arbeit der Trauerbegleitung fußt ja auch darauf, dass diese Kinder oder natürlich da auch die Erwachsenen, die solche Verlusterlebnisse erleiden, dass es gut ist, wenn die einen Platz haben, wo ihre Trauer sein darf und die gut begleitet wird. Und da, in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass mich vor allem damals oft auch, dass mir Gutachteneltern oft gesagt haben, ach, es ist alles prima, das Kind vermisst nichts, das fragt auch nicht nach dem anderen Elternteil. Und das wurde mir eigentlich immer dann so als, jetzt ist alles gut dargestellt. Ne?
Sie wussten, es ist nur eine Phase.
Ja, und dann habe ich mich für die Arbeit von der Frau Schröter-Hupieper sehr interessiert und habe sie auch mal, habe mal eine Lesung gehört und da hat sie erzählt, ja, was wäre da, wie wäre das denn, wenn ich jetzt sterbe und meine Söhne, ja, drei Söhne, würden nicht trauern? Was hieße das denn? Also, dass unsere Beziehung ganz schrecklich war und da habe ich gedacht, ja, diese Sichtweise möchte ich Trennungseltern auch gern nahebringen. Ne? Also, wenn ihr Kind trauert, ist das vollkommen normal. Also dieser Satz, trauern ist nicht das Problem, sondern die Lösung stammt aus der Trauerarbeit. Ich weiß nicht, wer ihn erfunden hat, aber da gibt es einen großen Konsens drüber.
Ja.
Und besonders kann man sich jetzt als Trennungselternteil noch freuen, wenn das Kind mir zeigt, oh, ich bin traurig, ich vermisse den Papa oder die Mama gerade so schrecklich. Ja? Eigentlich wollen wir das ja nicht gerne. Wir wollen ja nicht gerne, dass die Kinder traurig sind. Aber wenn was Trauriges passiert, ist Trauern die einzige sinnvolle Reaktion. Und wenn mein Kind sich jetzt noch traut, mir zu zeigen, dass es trauert, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Das heißt, mein Kind hat Vertrauen zu mir. Mein Kind traut sich auch, diese Gefühle mir anzuvertrauen, von denen es vielleicht befürchtet, der Papa ist so, der ist so traurig, dass die Mama jetzt einen anderen hat. Und kann ich dem das jetzt auch noch sagen, dass ich die Mama vermisse? Wenn das Kind sich das noch traut, ist eigentlich alles wunderbar. Und gleichzeitig, also da geht es mir so ein bisschen um diesen Perspektivwechsel.
Ja. Ne?
Also wir haben uns getrennt. Wir haben den Kindern damit, ob wir wollten oder nicht, irgendwas in Anführungszeichen angetan. Jetzt sehen wir das traurige Kind und da ist ganz schnell die Gefahr, dass wir Schuldgefühle kriegen. Mm. Oh Gott, wegen mir ist das Kind jetzt traurig. Aber das ist nicht das, was das Kind braucht. Das braucht gar nicht, dass wir uns schuldig fühlen. Das braucht auch nicht, dass wir sofort wieder zusammenziehen in eine unmögliche Situation.
Ja.
Das Kind braucht nur, dass ich dabei bin, dass ich Verständnis dafür habe, dass ich sage, ach Mensch, das ist auch traurig, das verstehe ich. Ja? Das reicht schon. Ja, und dann versinken Kinder in der Regel auch nicht in endlose Trauer, sondern, habe ich auch bei den Trauerbegleitern gelernt, das Typische für Kinder ist eher das Pfützenspringen von Trauerpfütze zu Trauerpfütze. Und wenn ich jetzt gesagt habe, ach Mensch, das ist auch traurig und willst du vielleicht nachher mal mit Papa oder Mama telefonieren oder wir kuscheln ein bisschen, dann kann sein, dass es eine Viertelstunde später kein Thema mehr ist und 3 Tage später fällt es dem Kind wieder ein.
Mhm. Aber was ist, wenn das Kind es wirklich nicht zeigt? Also wenn es wirklich dieses mir geht's gut Ding vorspielt, kann man da sagen, woran das liegt und ist das problematisch?
Das kann viele Gründe haben. Also erstmal sind die Naturelle von Kindern sehr verschieden. Ne? Also das darf man erstmal jedem Kind zugestehen, dass es eine Situation so angeht, wie es fürs passt.
Das also vergisst manche, man so schnell, ne? Dass Kinder also, auch einfach verschieden sind.
Genau, die sind sehr verschieden und manche kommen vielleicht erstmal besser klar, wenn sie sich dem gar nicht so sehr widmen, ne? Sondern erst den neuen Alltag bewältigen. Da würde ich nicht sofort sagen, oh Gott, ist auf jeden Fall schlimm. Es kann aber auch sein, da würde ich mich dann überprüfen. Es kann auch sein, dass das Kind einfach mitbekommen hat, die Mama ist also so traurig, die kann ich da jetzt nicht mit belasten, ja? Und dann kann zum Beispiel eine Lösung sein, dass ich merke, oh ja, stimmt, das Kind hat recht, ich kann das im Moment auch gar nicht richtig handeln. Dann würde ich, und das habe ich auch selber gemacht, dann würde ich mir für mich Unterstützung holen, dass ich wieder stabiler werde, dass ich wieder eine Ausrichtung habe und eine Perspektive und mal schauen, ob das Kind sich dann auch mehr traut, seine Gefühle zu zeigen.
Wie würden Sie sagen, kann man denn reagieren, wenn man sich selbst ganz viel Mühe gibt, da fair zu bleiben und trotz aller Verletzungen Eltern zu bleiben und der Part, der andere Part einfach nicht mitzieht? Also wenn man so wirklich merkt, boah, da wird gegen mich geschossen oder da werden so spitze Bemerkungen fallen gelassen, ob von den, es kann ja auch nochmal von Oma und Opa von der anderen Seite kommen und so weiter. Das ist ja ein ganz komplexes System, Familie. Ja. Wie kann man da reagieren?
Ja, das ist auch nochmal erst ein guter Punkt. Grundsätzlich ist es so, man kann sich ganz, ganz doll bemühen, dass das nach der Trennung gut läuft. Aber man ist immer auch darauf angewiesen, dass man die passenden Mitspieler hat. Ja? Ich kann mich ganz doll bemüht haben und alles super gemacht haben. Damit es richtig gut klappt, müssen alle mitmachen. Zum Ruinieren reicht eine Person. Ja? Also jetzt erstmal, um quasi so ein bisschen den Druck davon zu nehmen, wenn es bei uns nicht so gut läuft, habe ich voll versagt. Ist noch nicht gesagt, es kann auch sein, dass der andere da maßgebliche Probleme erzeugt. Ja. Und auf den oder die habe ich natürlich gar keinen Zugriff.
Mhm.
Ja. Ich würde, also beispielsweise kann ich dem Kind sagen, du, das finde ich jetzt eigentlich nicht so gut, ne? Und ich möchte das jetzt nicht so machen, dass wir da schlecht reden. Ich kann mich da auch durchaus gegen wehren. Und was ich auch noch vielleicht grundsätzlich zu allem dazu sagen muss, es gibt natürlich auch Fälle, da ist der Weg, wir finden möglichst viele Kompromisse, nicht mehr der richtige, weil ein Kind vor was geschützt werden muss. Mhm. Ja, also das gibt es auch. Es gibt natürlich diese Grenze, wo ich weiß oder zumindest begründet befürchten muss, dass das Kind beim anderen wirklich Schaden nimmt. Also beispielsweise, ich weiß, von einer schweren Drogensucht, dass noch nicht mal eine ordentliche Betreuung sichergestellt ist oder von einer sehr schweren psychischen Störung mit Wahnvorstellungen oder es ist wirklich massive Gewalt im Spiel. Das sind natürlich Dinge, das würde ich gern noch mal sagen, dann gilt natürlich nicht mehr das, was ich sonst immer so gerne verbreite, versucht es friedlich zu lösen. Das ist dann eben auch ein Fall, wo Kinderschutz vorne anstehen muss. Also das ist jetzt von all dem, was ich so empfehle, nochmal ausgenommen. Das ist ein separater Bereich.
Ja, richtig so. Genau, auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, ne, dass es da wirklich auch ums Kindeswohl geht und das an oberster Stelle steht. Was mache ich, wenn Kinder sich solidarisieren? Also gerade Ältere solidarisieren sich ja oft mit dem Elternpart, bei dem sie die Situation besser verstehen. Und ich sag mal, gerade wenn ich jetzt diejenige bin, die zum Beispiel schneller einen neuen Partner hat und so weiter, kann es ja schnell dazu führen, dass Kinder da ganz, ganz empfindlich drauf reagieren. Gibt es also Dinge, die Sie empfehlen können, wie man damit umgehen kann?
Ja, ein Punkt ist ja schon mal, dass ich zum Beispiel in unserer Situation für mich klar hatte, unsere Beziehung ist auch an anderen Punkten einfach gescheitert und dass ich den Kindern nicht auch noch diese Illusion vermittelt habe, diese Person, diese neue, müssen wir da jetzt irgendwie wegekeln, dann wird alles wieder gut. Ja, also ich kann ja schon mal selber sagen, nee, passt mal auf, Kinder, das ist jetzt ein Problem, was wir mit uns hatten. Und da möchten wir auch gar nicht, dass ihr da Partei ergreift. Das ist wirklich eine Schwierigkeit zwischen uns. Und das sind jetzt Elternthemen. Und das, ich finde, du solltest trotzdem diese Beziehung dir erhalten. Das ist natürlich eine Jugendliche, ne, die gerade voll in der Pubertät steht, vielleicht das dann aber trotzdem nicht macht. Da kommen dann manchmal auch so noch die jeweilige Lebensphase mit rein. Ne?
Die da kann man dann ja schon nur so gut am Ball gegeneinander bleiben. Ausspielen, wenn man in einer Beziehung ist.
Ja.
Das können die so gut.
Übrigens, auch ungefragt, wollte ich gerne noch erwähnen.
Ja.
Nicht alles, was nach einer Trennung an Schwierigkeiten auftaucht, ist allein durch die Trennung bedingt. Also all diese anderen Widrigkeiten des Lebens existieren ja weiter.
So wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ne? Eine Pubertät existiert weiter, schwierige Phasen und auch ganz, ganz andere Themen, die Kinder so mitbringen. Ne? Die haben ja nicht nur ihr Zuhause, die haben auch noch eine Schulsituation, eine Kitasituation und so weiter. Ja. Ganz wichtiger Hinweis, finde ich.
Ja, das ist wirklich auch einer der Punkte, dass man da leicht dann so ein bisschen so einen Tunnelblick bekommt. Ne? Also, oder selbst auch die Lehrerin, die jetzt sieht, oh, hier ist was schwierig. Ach stimmt, die Eltern sind ja gerade getrennt. Das muss es sein.
Stimmt.
Ne?
Und das gilt aber ja für alle Bereiche. Ne? Ja. Also es gilt ja auch für jede schwierige Situation, für auch wenn ein Kind, weiß ich nicht, ADHS hat oder wenn es eine Krankheit in der Familie gibt, einen Trauerfall in der Familie. Nicht alles, was aufkommt, ist darauf zurückzuführen.
Ja. Also dass man diesen Tunnelblick nicht pflegt.
Ja, ne? Ja. Ganz wichtig. Sie haben ja auch ganz lange vor Gericht gearbeitet, sage ich gerade. Sie haben ganz lange beim Gericht gearbeitet und haben dort Gutachten erstellt. Können Sie sagen, was so ein Gerichtsverfahren mit Kindern macht oder ist das ganz unterschiedlich?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Natürlich ist es erstmal die günstigste Lösung, vorausgesetzt, das ist bei den Eltern möglich und es gibt nicht solche schwierigen Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, ist es natürlich erstmal schön, wenn die Eltern untereinander eine Lösung finden. Von mir aus auch mit Beratung und Mediation, weil sie geben jetzt die Entscheidung über was in ihrem Leben extrem wichtig ist, nicht an Dritte ab. Also das ist das, was ich immer zuerst versuchen würde. Aber wenn man zum Gericht gehen muss, wenn man sich eben nicht einig wird, weil man eben ganz verschiedene Ansichten hat, dann kann das auch ein völlig legitimer und für die Kinder auch an der Stelle richtiger nächster Schritt sein. Ja? Also dann kann man eben sagen, Mensch, passt auf, wir haben ja so verschiedene Meinungen, das kann schon mal sein. Wir wissen jetzt wirklich auch nicht, wie wir es machen sollen. Und da guckt jetzt noch mal jemand drauf. Und dann ist ja noch der Unterschied, ob ich zum Beispiel sage, okay, diese Entscheidung, die dann da von außen über mich gefällt wird, nehme ich an. Eventuell gehe ich auch sogar noch in die Beschwerde, wenn ich jetzt also relativ sicher bin, dass es fachlich nicht gut gemacht, was da als Entscheidung kommt. Aber ist dann noch ein Unterschied, ob Eltern sagen, okay, wir brauchen jetzt von außen die Entscheidung oder ob sich 5-, 6-, 7-jährige stetige Prozesse anschließen. Die zermürben die Kinder allerdings wirklich und die führen ganz, ganz oft dazu, dass die Kinder sich irgendwann für eine Partei positionieren und sagen, also nur noch hier, das andere will ich nicht mehr. Ich kann diesen Streit nicht mehr ertragen.
Ja. Kinder werden ja da wahrscheinlich auch oftmals befragt nach ihrer Meinung, nach ihren Eindrücken. Und ich als außenstehende Person habe gar keine Ahnung, wie läuft sowas ab. Also ist das was Belastendes oder haben Sie das Gefühl, dass das mittlerweile schon alles sehr, sehr kindgerecht vonstatten geht? Ich kann mir das gerade tatsächlich gar nicht so richtig vorstellen, in welchem Setting man sich da so bewegt bei so einer Gerichtsverhandlung mit den Kindern.
Also ich begutachte seit einigen Jahren nicht mehr. Ich habe 36 Jahre gemacht. Ich bin also nicht auf dem allerneuesten Stand von heute, verfolge aber immer noch etliche FamilienanwältInnen bei Instagram und Co. Und ich habe durchaus erlebt, dass das sehr unterschiedlich war, wie diese Anhörungen abliefen. Manche waren da sehr geschickt. Zum Beispiel im Oberlandesgericht Hamm gab es ein Spielzimmer. Da wurden die Kinder vor der Verhandlung ins Spielzimmer gebracht. Da hat dann eine versierte Begleitperson da, also nicht von zu Hause mitgebracht, sich mit den Kindern befasst. Die Richter gingen dann ohne ihren Talar ins Spielzimmer und haben dann mit den Kindern gesprochen. Also das hängt sehr viel vom jeweiligen Richter und der Richterin auch ab, wie das verläuft. Aber dieses Thema Kinderbefragen und Wunsch der Kinder, das ist auch so ein sehr spezieller Punkt, zu dem ich gern was sagen würde. Also natürlich denken wir alle als erstes, der Wunsch der Kinder ist da ja entscheidend und der ist ja wichtig und es sollen die auch alles entscheiden können. Aber das hat auch ein paar Haken. Der eine Haken ist, ganz früher war so die Variante, als es auch nur das Residenzmodell gab, die Eltern trennen sich, teilen es dem Kind mit und sagen, und zu wem willst du jetzt? Und das ist erstmal die ganz große Einladung zum Realitätskonflikt. Ja,
so, und auch zum Manipulieren der Kinder. Ne?
Ja, ne? Also erstens, was die Kinder sich wünschen können überhaupt, hängt oft von ihrem Umfeld ab. Also wenn zum Beispiel es eine Hauptbezugsperson hat, das Kind, und das Kind sieht, diese Person leidet jetzt schrecklich unter dem anderen, wird es sich natürlich besonders leicht für diese Person positionieren. Ja? Mhm. Und was auch eine Schwierigkeit ist, Kinder überblicken ja nicht die gesamte Lebenssituation. Und heute ist es ja auch oft so, dass Eltern sich, wenn auch immer noch die Hauptlast der Betreuung bei den Müttern liegt, ganz klar, gibt es aber jetzt auch immer mehr Eltern, die sich mehr aufteilen. Und es gibt ja auch inzwischen ganz andere gesetzliche Regelungen. Man muss ja auch recht schnell dann für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. Und das bedeutet, dass nicht jeder Elternteil einfach rund um die Uhr das Kind betreuen kann. Und für viele Eltern sieht das so aus, dass sie sich bei einer Trennung erstmal überlegen müssen, wie können wir das denn überhaupt von unseren zeitlichen Möglichkeiten her machen? Ja?
Richtig, ja.
Wie könnten wir uns da einteilen? Wer kann wann? Ja?
Ja.
Und da finde ich es so viel klüger und hilfreicher für die Kinder, wenn erstmal die Eltern die Verantwortung weiter behalten. Ja? Wenn nicht ab der Stelle, wo Eltern sich trennen, ab jetzt die Kinder alles entscheiden müssen, auch Dinge, die sie nicht überblicken, zum Beispiel, wie viel Geld man für den Lebensunterhalt braucht, was die jetzige Wohnung kostet und dass man da gar nicht bleiben kann. Ja? Richtig, natürlich wollen die Kinder nicht umziehen, aber vielleicht geht es gar nicht anders.
Ja.
Und da halte ich es für wesentlich sinnvoller, wenn Eltern weiter Eltern bleiben, ihre Verantwortung übernehmen, schon mal ein Modell sich ausdenken, vielleicht auch mit Beratung und dann erst den Kindern sagen, passt auf, es ist nicht schön, aber das und das ist jetzt die Situation, wir trennen uns. Wir haben uns das so überlegt. Das heißt ja nicht, dass man die Kinder total übergeht. Die können dann ja immer noch sagen, nee, aber mittwochs will ich aber doch sowieso da sein, weil dann ist immer das Nachbarskind da. Oder
ja.
Das kann man ja alles im Nachhinein da einpflegen, so wie es geht. Aber ich finde es sehr schön, wenn man diesen Wunsch des Kindes nicht von vornherein so pusht, weil es unter Umständen den Kindern mehr Probleme als Lösung gibt.
Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wann sagt man den Kindern am besten Bescheid? Klingt aber total logisch für mich zu sagen, erstmal sprechen wir und wir ziehen die Kinder dann erst mit rein, wenn wir zumindest irgendeine Ebene gefunden haben. Und wenn es die Ebene ist, wir werden uns hier nicht einig, wir müssen das irgendwie gerichtlich entscheiden lassen. Aber ich finde schon, das klingt total logisch für mich, dass die Eltern erstmal einen Weg suchen gemeinsam, ehe sie da als vier oder fünf Personen in einem riesigen Kuddelmuddel der Gefühle agieren, oder?
Ja, also das finde ich ist gerade auch so wichtig, weil was ich ja gut finde, zunehmend Eltern ihre Kinder bedürfnisorientiert begleiten wollen, ja. Und das heißt aber jetzt nicht, dass man so die elterliche Führung oder die elterliche Verantwortung weggibt, ne? Sondern wenn man das klar hat, ist es für die Kinder ja auch ein ganz anderes Signal zu merken, okay, meine Eltern trennen sich, aber die haben noch irgendwie einen Plan. Ja, ich bin noch irgendwie in Sicherheit, heißt das ja auch.
Und die merken ja auch, sind die sich sicher? Weil ich glaube, dass man da mal so einen Schnellschuss hinlegt. Ich weiß noch, das erste Lebensjahr unserer Kinder war immer so ein Moment des Innehaltens und Einatmens und Ausatmens. Also da war immer so, es gab diese Tage, in denen hatten wir, sage ich mal, die Scheidungspapiere locker in der Westentasche. Und
Ja.
weil einfach so viel emotionales Ungleichgewicht auch da ist, weil so viel anders ist plötzlich für jeden Einzelnen und da so viel Ungerechtigkeit auch einfach in der ganzen Sache steckt. Ich kann mir vorstellen, es gibt diese Situationen, in denen Eltern sagen, die sind sich hundertprozentig sicher, wir trennen uns. Und eine Woche später sieht es schon wieder ganz anders aus. Und dieses Hin und Her ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich tödlich, oder? Das geht gar nicht, ne?
Ja, auch das kann passieren, dass man sich sicher war und es anders kommt. Was ich auch noch wichtig finde, da haben Sie mir eine schöne Vorlage für auch noch was Wichtiges gegeben. Bitte als Eltern in Trennung und auch als alle anderen Eltern und überhaupt als Mensch gnädig mit sich sein. Ja, es wird uns, egal wie toll wir das planen, nicht alles wunderbar gelingen. Ja, und ich finde schon wichtig, dass wir da gnädig mit uns sind und dass uns auch klar ist, wenn zum Beispiel dieses Trennungsgespräch ganz blöd entgleist ist, dann ist damit nicht ab jetzt klar, meine Kinder werden keine glücklichen Scheidungskinder. Es gibt ja immer noch einen nächsten Versuch und dann sagt man eben, ach Mensch, wie das da gestern gelaufen ist, das finden wir beide nicht in Ordnung. Wir gehen das jetzt noch mal anders an. Also man kann nachbessern. Ja, also auch nicht die Erwartung an sich selbst ins Unermessliche steigern.
Ja, das glaube ich. Ist denn bei dieser Trennungstrauer, gibt es da so Momente, in denen man wirklich auch begleiten muss oder in denen sie wirklich sagen, da brauchen die Kinder jemanden und kann man das überhaupt als Eltern alleine schaffen oder braucht man da auch jemanden von außen?
Also das kommt drauf an. Ne? Das kommt drauf an, auf die Situation, darauf, wie gefestigt ich jetzt als Elternteil gerade bin. Es kommt auf das Kind an, das vielleicht ein besonders sensibles Kind ist, was ja auch eine positive Eigenschaft ist, aber eben dann auch dazu führt, dass es Dinge tragischer nimmt. Da kommen viele Dinge zusammen. Und das Gute ist ja, also ich würde nicht jedes Trennungskind sofort, wie soll ich sagen, pathologisieren. Das braucht jetzt auf jeden Fall irgendwie Therapie. Das ist nicht so. Wenn ich aber merke, es ist mehr als diese Trauerpfützen oder das Kind ist irgendwie so ganz abgespalten und traut sich jetzt gar nicht mehr irgendwas zu fühlen, dann ist natürlich gut, wenn man Hilfe sucht. Ich bin sowieso dafür, dass sich in der Trennungssituation alle Hilfen gesucht werden, die man braucht und die man kriegen kann. Und es gibt zum Beispiel für Trennungskinder gibt es auch Gruppenprogramme. Das hat den schönen Vorteil, dass zum Beispiel an Beratungsstellen kann man da nachfragen. Das Jugendamt weiß sicherlich auch, wo es welche gibt. Da gibt es Gruppen, die speziell mit Trennungskindern arbeiten, wo das Kind sie erstmal sieht, ach, bin ja nicht alleine
Ja,
damit.
so
Also das
wichtig.
weiß das Kind zwar aus der Schule, dass es viele andere auch gibt, die in der Situation sind, aber plötzlich stellt es vielleicht fest, ah, es gibt nicht nur viele mit geschiedenen Eltern, es gibt auch viele, die das gleiche Problem damit haben wie ich. Und wie machen das die anderen und passt das für mich? Und das ist dann auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder es kann natürlich sein, wenn das Kind schon vorher ganz viele Belastungen angesammelt hatte, dass das vielleicht so das Fass zum Überlaufen bringt und dass dann vielleicht eine Kindertherapie das Maß, also das die passende Lösung ist. Also das muss man ganz individuell schauen.
Ja. Wie ist das, wenn Kinder Trennungsängste haben? Also wenn wir vielleicht gar nicht vor einer Trennung stehen als Elternpaar, aber das Kind das zum Beispiel im Umfeld mitbekommen hat und dann so nach Hause kommt und sagt, von Mia, die Eltern haben sich jetzt getrennt und ihr macht das doch nie. Da sagen, glaube ich, eine Menge Eltern, nein, wir nie. Das ist wahrscheinlich auch nicht so
Ja.
ganz die feine englische Art, ne? Darauf zu
Ja, es
reagieren.
gibt Ja, das ist auch eine schwierige Frage, weil die einen unter Umständen gerade völlig unvorbereitet trifft. Ja, da wäre schon eine wahrheitsgemäße Aussage sicherlich ganz gut. Also wenn ich mich gerade mit meinem Partner wunderbar verstehe, ja, kann ich natürlich sagen, also das kann man nie wissen, wie sich das Leben in den nächsten 10, 20, 30 Jahren entwickelt. Aber das kann ich mir im Moment jetzt nun gar nicht vorstellen, dass das bei uns so kommt. Also wenn ich das so empfinde, kann ich das auch so sagen. Aber natürlich niemals das Versprechen geben, das tun wir nie. Weil das ist dann, wenn es doch passiert, einfach ein bisschen Vertrauens, nimmt das Vertrauen ein bisschen weg.
Also Sie haben sie jetzt persönlich auch einmal durch. Und würden Sie sagen, dass es Sinn macht überhaupt, sich als Paar auch schon vorher Gedanken zu machen, falls wir uns trennen sollten in dieser Phase, in der wir kleine Kinder haben oder Kinder, die noch bei uns wohnen, wie gehen wir dann miteinander um? Was machen wir dann? Macht es Sinn oder ist da Theorie gar nichts mehr wert, wenn die Praxis über einen rüberwälzt?
Ja, ich weiß nicht, ob das nicht zunehmend interessant ist, dieses Thema im Vorfeld mit zu bedenken. Also es gibt ja auch zum Beispiel immer mehr AnwältInnen, die auch dringend raten, irgendwie so einen Ehevertrag zu haben, so Dinge im Vorfeld sich zu überlegen, wie wollen wir das handhaben?
Ja.
Wenn einer, meistens immer noch die Arbeit reduziert, was kommt dann auf sie zu, wenn sie dann hinterher plötzlich dann doch ihren Lebensunterhalt selbst verdienen muss. Aber man kann das natürlich nur ganz, ganz begrenzt planen.
Das stimmt.
Ja, weil man die Situation nicht kennt, in der man dann sein wird.
Aber es ist eigentlich lustig, dass man Eheverträge macht und sich ganz genau überlegt, was machen wir mit dem Geld?
Ja.
Aber nicht einmal irgendwie vorkommt, was machen wir dann mit gemeinsamen Kindern? Oder da kenne ich mich nicht so aus. Möglicherweise ist auch das oft in vielen Verträgen dann Thema. Aber ist eigentlich fast witzig, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, was mit dem Geld passiert, als was mit den Kindern dann passiert, ne?
Ja, wobei ich denke, die Lösungen, die man im Zusammenleben trifft mit den Kindern, also wer macht es vor allem, teilen wir uns das, die sind natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, die bahnen das ein bisschen vor, wie es wahrscheinlich nach der Trennung weitergeht. Ja, also wenn das Gericht entscheiden muss, ist ja zum Beispiel auch Kontinuität ein wichtiger Faktor.
Ah, okay.
Und dann würde man jetzt nicht ohne Not, und das ist, finde ich, auch generell so, die Trennungssituation ist ja schon eine große Veränderung für die Kinder. Und man würde in der Situation natürlich nicht noch zusätzlich ganz viel anderes ändern, was man nicht ändern muss.
Wohnort, ja. etc., dass man da so ein bisschen drauf achtet,
genau.
Ne? Freunde, Schule.
Ja, genau. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe im Einverständnis mit dem Vater tatsächlich den Wohnort geändert, weil das dann die realistischste Möglichkeit war, dass die Kinder gut betreut sind als Mitbetreuung durch meine Eltern.
Ah, ja.
Das haben wir aber alles einvernehmlich gemacht. Die waren schon wichtige Bezugspersonen. Die Kinder waren auch oft da in Ferien. Also die kannten das da alles in dem Dorf. Es ist nicht jede Änderung verboten. Man würde natürlich nur nicht mehr Änderungen machen als nötig.
Ja.
Na? Und es ist auch so, es muss ja nicht immer so bleiben, wie es jetzt die ersten Jahre war. Wenn jetzt durch diese neue Situation klar ist, der Elternteil, der mehr betreut hat, muss sich jetzt aber beruflich neu aufstellen, will das auch, der andere übernimmt mehr, dann kann man da ja gleitende Übergänge schaffen. Ja. Also, dass nicht an Tag 1 plötzlich die bisherige Betreuungsperson quasi komplett weg ist und es macht die andere Person. Sondern man kann auch Übergänge schaffen.
Ja, das stimmt. Ja, es ist ein total schwieriges Thema, weil ich glaube, dass da kommen die eigenen emotionalen Unsicherheiten und natürlich auch eine unglaubliche Verletzlichkeit kommt zusammen mit diesem Bedürfnis, die Kinder schützen zu wollen. Und das ist so ein so ein Kuddelmuddel der Gefühle, kann ich mir vorstellen, wenn man in so einer Situation ist. Deswegen fand ich das jetzt total spannend und schön und wichtig, dass Sie das einmal so ein bisschen geordnet haben und gesagt haben, okay, darauf kann man achten, wenn es soweit ist und das hilft, wie Sie sagen, es ist total individuell und man weiß überhaupt nicht, wie man dann wirklich reagiert und so. Aber da einfach schon mal so achtsam reinzugehen und zu wissen, okay, ne, wichtig, erstmal durchatmen und erstmal bei mir gucken und sortieren und ein Team bleiben. Das sind einfach total wichtige Punkte. Sie geben keine Top-Tipps, haben Sie gerade gegeben, oder Sie geben sie aber ungern. Aber gibt es noch so eine Sache, die Sie unbedingt mitgeben wollen? So einen groben Fehler, den man sich einfach besser schenkt, oder irgendwas, was Sie noch sagen möchten zu dem Thema?
Ja, also ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, den wir jetzt nicht so angesprochen haben. Ganz viele Konflikte entstehen meiner Meinung nach, was ich als Gutachterin gesehen habe, aus Missverständnissen. Es wird ja immer schnell angenommen, wenn das Kind sich so verhält. Es ist beeinflusst, entweder es ist beeinflusst oder es erlebt Schreckliches beim anderen. Ja? Und ich habe erlebt, wie viel Missverständnisse es gibt, weil Kinder sich so anpassen, jeden der beiden. Ja? Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Buch schreiben wollte, denn ich habe so oft gesehen, dass Kinder angeblich den anderen Elternteil nicht sehen wollten. Waren sie erst da, fielen sie dem um den Hals oder ihr, wenn die Trennung jetzt noch nicht, wenn das jetzt noch nicht verfestigt war und wenn da auch nichts Schlimmes vorlag. Aber Kinder, die aus Rücksichtnahme dem einen Elternteil sagen, ach nö, ich will eigentlich auch gar nicht, ne, und so, und dann vollkommen begeistert sind, ich mit dem Kind wieder zurück, kann auch ein, zwei Stunden überhaupt nichts, keine schrägen Zwischenstöne da feststellen. Ich bringe das glückliche Kind zurück und kurz vor der Haustür verfällt dieses Kind und sagt auf die Frage, wie es war, so, geht so. Ne? Und dann kann man ja verstehen, dass Eltern, die nur diesen Ausschnitt sehen, dann denken, oh, was ist da los? Muss ich mein Kind da schützen? Ja, und das ist mir so sehr wichtig. Es kann sein, dass die Kinder jedem einfach einen ganz anderen Eindruck vermitteln, nicht weil sie jetzt intrigieren oder weil sie lügen. Gut, es gibt's, Intrigieren gibt es irgendwann auch. Aber einfach, weil sie sich da jedem anpassen und im Hier und Jetzt dann mal das eine, mal das andere gut finden. Und dass man nur weiß, dass es diesen Effekt gibt und zwar auch recht häufig gibt. Ja. Also nachdem ich das in dem Buch so beschrieben habe, habe ich von ganz vielen Leuten gehört, auch von beruflich damit Befassten, gerade zu diesem geht so. Ne? Mhm. Ja, genau so.
Das ist genauso bei Pflegeeltern also, und so weiter. Also ja. Es ist immer, wenn mehrere Personen miteinander agieren, die sich nicht ganz grün sind, ne, mit den Kindern, dann passiert ganz viel aufgrund dieser Loyalitätskonflikte. Ne?
Ja, und da finde ich, das möchte ich so gerne ein bisschen verhüten, dass diese Missverständnisse weniger werden, dass man einfach erwägt, wenn das Kind mir das jetzt so widerspiegelt, ach nee, ich will da gar nicht so hin, kann natürlich sein, dass da was Schlimmes ist, das muss ich natürlich auch im Auge behalten, kann aber auch sehr gut sein, dass das Kind sich einfach nur den Gefühlswellen anpasst, die ihm so entgegenkommen.
Ja, ne? Total richtig und guter Hinweis nochmal. Ne?
Auf jeden Fall. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil es wird eben dann hinterher in diesen eskalierten Sachen immer davon ausgegangen, da hat einer irgendwie böswillig beeinflusst oder so, und das ist gar nicht immer der Hintergrund.
Ja, total. Gut, dass Sie auch nochmal drauf ansprechen. Eltern bleiben nach der Trennung, so heißt das Buch, das Sie geschrieben haben zu dem Thema. Und das ist wirklich ganz umfänglich. Also da geht es wirklich um ganz Handfestes, ne, um diese Dinge, über die wir jetzt auch geredet haben. Aber vor allem, und das finde ich das Schönste daran, ist es halt so ganz verständnisvoll. Also es ist kein Buch, in dem man das Gefühl bekommt, ich muss hier alles richtig machen. Und das, finde ich, geht da durch jede Zeile. Und das hört man auch jetzt bei Ihnen so raus, dass sie wissen, dass wir alle nur Menschen sind. Und das ist auch so schön, wenn man das selbst im Kopf behält bei diesem ganzen Stress. Man ist nur ein Mensch und man macht Fehler. Ich glaube, es war Jesper Juhl, der Familientherapeut, der gesagt hat, die besten Eltern, die ich kenne, machen 20 gravierende Fehler am Tag. Das ist sehr beruhigend. Und ich glaube, in so einer Stresssituation werden wahrscheinlich sehr viel mehr passieren. Und trotzdem werden die Kinder am Ende verzeihen. Das ist das total Beeindruckende auch an Eltern-Kind-Beziehungen, dass ganz, ganz viel verziehen wird und dass ganz, ganz viel auch heilen kann.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Vielen Dank. Vielen Dank auch für alles, was Sie gesagt haben. Ganz viel Spannendes dabei und ganz viel Hilfreiches dabei, hoffe ich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie gesagt, das Buch Eltern bleiben nach der Trennung, guckt unbedingt mal rein. Weitere Links und Infos zu Marianne Nolde, zu ihren Büchern und zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast@eltern.de. Vielen Dank, Frau Nolde. Einen wunderschönen Tag Ihnen noch.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Und man kann außer reinlesen, allerneuest auch reinhören.
Oh, wunderbar. Das auch nochmal sehr gut, gerade für Eltern. Ja. Man hat ja nicht so viel Zeit. Kann man wenigstens dabei die Spülmaschine ausräumen. Ja, vielen, vielen Dank. Und bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.